NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Wir reden heute Abend über die Türkei, den Putsch, die Folgen und die Reaktion. Und wir fragen, wohin steuert denn diese Türkei? Und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll die EU auf Erdogan reagieren? Wie kann sie reagieren? Welche Möglichkeiten hat die EU? Über all das wollen wir reden bis 21 Uhr mit unseren Gästen und ab 21.05 Uhr, wenn Sie den Themenabend kennen, dann wissen Sie das, mit Ihnen. Sie können aber schon jetzt anrufen oder während unseres Gesprächs bis 21 Uhr. Wir rufen Sie dann zurück. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer, 08000 441777. An Sie die Frage, wie soll die EU auf Erdogan reagieren? 08000 441777. Mitdiskutieren werden heute Abend ein Wissenschaftler in Sachen Türkei, unser Türkei-Korrespondent und eine Frau. Sie ist in Istanbul geboren. Mit 9 Jahren kam sie nach Deutschland, hat dann studiert, ist in die SPD eingetreten. Guten Abend, Dr. Lala Akün. Ich höre Sie, Frau Akün, sind Sie da?
Ja, guten Abend.
Wunderbar, schön. Frau Akün, als die Meldung kam, ich weiß nicht, wie Sie die Meldung erreicht hat, da gibt es einen Putsch in der Türkei. Was war Ihr erster Gedanke?
Mein erster Gedanke war, nein, nicht schon wieder. Ich habe als Kind und als junger Mensch zweimal einen Putsch erlebt, 1960 und 1980. Und ich weiß, dass das ganze politische System den Berg runtergeht und nichts mehr ist, wie es war. Man muss bei Null anfangen, wieder demokratische Strukturen aufzubauen. Und deswegen sagte ich, bitte nicht.
Was denken Sie über Hörerinnen und Hörer, die womöglich gedacht haben, das ist auch eine Chance, dass Erdogan seinen Sessel, seinen Thron verlassen muss?
Ich kann manches nachvollziehen, aber ein Putsch ist niemals eigentlich ein politisches Mittel, um jemanden loszuwerden.
Wir reden heute Abend auch mit Cengiz Günay. Er ist Nahostexperte beim Österreichischen Institut für internationale Politik. Guten Abend, Herr Günay.
Guten Abend.
Herr Günay, was haben Sie gedacht, als Sie die Meldung hörten?
Ich habe mir gedacht, mein Gott, das gibt es doch nicht. Ein Putsch im 21. Jahrhundert, ich habe zunächst gar nicht daran glauben können.
Und was haben Sie für politische Konsequenzen erwartet oder befürchtet?
Ich habe eigentlich befürchtet, dass was jetzt einzutreten scheint, dass das nämlich vor allem Präsident Erdogan nützen wird, beziehungsweise er das in etwas umwandeln wird, was seinem Ziel ihm näher bringt.
Darüber werden wir heute Abend reden. Dritter im Bunde ist Reinhard Baumgarten. Er ist unser Korrespondent in Istanbul. Guten Abend, Herr Baumgarten.
Hallo, guten Abend.
Herr Baumgarten, wir haben heute in den Nachrichten Zahlen gehört über Entlassungen. Kann man eigentlich inzwischen sagen, wie viele aus welchen Bereichen nun entlassen oder gar verhaftet worden sind?
Ja, also es sind mindestens 50.000 Staatsbedienstete inzwischen entlassen worden, suspendiert worden, freigesetzt, rausgeschmissen, je nachdem. Viele davon aus dem Bildungssektor, 36.000, viele aus dem Bereich des Innenministeriums, fast 10.000, die meisten davon, und hier finde ich, wird es bedenklich, 8.500 Polizisten und Gendarmen. Fragt ich mich natürlich schon, wie ist auf Dauer die Sicherheitslage in den Städten gewährleistet? Auch viele heute aus dem Geheimdienst, aus dem Finanzministerium. Verhaftet worden sind so zwischen 7.000 und 8.000, die meisten davon Soldaten, aber auch Richter und Staatsanwälte wurden schon festgenommen. Es wurden etliche Generäle und Admiräle festgenommen. Gegen viele wurde schon Haftbefehl erlassen und es wurden Gerichtsverfahren angekündigt. Also es ist, um dieses grässliche Wort von Herrn Erdogan zu benutzen aus der Putschnacht, es läuft wirklich auf eine ziemlich umfangreiche Säuberung hinaus. Ein Wort, das eigentlich von totalitären Regimen benutzt wird.
Darüber reden wir noch. Ist aufgrund dieser Zahlen, die Sie eben genannt haben, davon auszugehen, dass es diese Listen dieser betroffenen Menschen schon vor dem Putsch gab?
Also wenn sich da nicht mehrere Leute über Kristallkugeln oder Tarotkarten gebeugt haben in der Putschnacht und irgendwelche Namen aus dem Jenseits bekommen haben, dann können wir fest davon ausgehen, dass das von langer Hand über Wochen, Monate vorbereitet worden ist. Man kann nicht einfach mal eben so viele Menschen innerhalb von 36 oder 48 Stunden festnehmen, wenn es nicht konkrete Hinweise gibt. Also es ist offenkundig lange vor diesem Ereignis gesammelt worden und es war kein Versprecher, als Herr Erdogan in der Putschnacht sagte, dieses Ereignis, er meinte den Putsch, ist ein Geschenk Gottes, denn es gibt uns die Gelegenheit, das türkische Militär zu säubern. Mhm. Nun geht dieser Besen weit über das türkische Militär hinaus inzwischen.
Weiß man denn inzwischen oder weiß irgendjemand, wie es den Menschen ergeht, die verhaftet worden sind, die womöglich in Gefängnissen sitzen? Ist darüber was bekannt?
Also ich kann nur vermuten, dass die, und das meine ich in keiner Weise zynisch, dass die zusammenrücken müssen, denn das ist eine ziemlich große Zahl und es gibt hier Gefängnisse natürlich. Die entsprechen auch sicherlich einem deutlich besseren Zustand als die Gefängnisse etwa im Irak oder auch im Iran. Aber so viel Platz für so viele Neuankömmlinge, da wird es dann doch schon in manchen Zellen ziemlich eng werden.
Herr Güner, es wird oft spekuliert, auch aufgrund der Tatsache, dass so viele jetzt verhaftet bzw. aus ihren Ämtern entlassen werden, dass dieser Putsch womöglich inszeniert sein könnte. Was halten Sie von dieser Spekulation?
Ich denke, es ist sehr schwierig, wirklich auf die Tatsachen, die dahinter, also auf die Wahrheit zu kommen. Das ist Ereignissen passiert das erst, wenn überhaupt, nach 20, 30 Jahren. Das heißt, wir müssen sehr vielen Spekulationen ansetzen. Und das Problem dabei ist, dass die Regierung sehr viel Anlass zu Spekulationen gibt. Alleine eben der Umstand, dass man jetzt sofort sofort noch am Tag des Putsches gewusst hat, wer eigentlich der Drahtzieher dahinter sein soll. Auch wenn man sehr plausible Erklärungen hat, so bleiben trotzdem noch viele Fragezeichen. Und diese Fragezeichen sind deswegen eben so groß, weil die Regierung in den letzten Jahren sukzessive intransparent agiert hat. Sie haben eigentlich nie einen Fehler eingestanden, haben immer versucht, Entwicklungen für sich zu nutzen, anstatt das in einer demokratischen Weise vielleicht aufzuarbeiten. Ich möchte nur erinnern zum Beispiel an den Bombenanschlag auf den Flughafen Istanbul noch vor kurzer Zeit, wo noch am selben Abend der türkische Premierminister erklärt hat, es gab keinerlei Sicherheitsmängel. Das deutet darauf hin, dass man nicht sehr transparent agiert.
Herr Güner, Sie werden es vielleicht nicht hören auf Ihrem Kopfhörer. Wir haben manchmal kleine Aussetzer in der Leitung. Okay. Wir werden das aber gleich korrigieren und nochmal neu anwählen. Bleiben Sie ruhig bei uns, damit wir die Leitung nachher qualitativ besser haben. Ja. Frau Akgün, wir haben im Laufe dieser Nacht und dieses Putsches gesehen und auch gehört, das Volk hat sich gegen die Putschisten gestellt. Sind Sie als gebürtige Türkin stolz auf Ihr Volk oder sind Sie eher entsetzt, wenn es heißt, das ist ein Feiertag der Demokratie?
Also ich habe ja am nächsten Morgen, nachdem ich das Ganze mal überschlafen habe, 2 und 2 zusammengezählt und was da rauskam, sprach eigentlich für einen inszenierten Putsch. Und ich habe auf diese Stimmen gehört, die mir sagten, sowas kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich gedacht, die Leute haben recht, man macht doch nicht 9:30 abends einen Putsch, wenn alle auf der Straße sind, an einem Sommerabend. Viele, viele Dinge kamen dann zusammen. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass Erdogan während des Putsches Interviews geben konnte,
lassen Sie sich nicht irritieren, wir probieren gerade die Leitung nochmal herzustellen.
Dann muss man sagen, also was war das eigentlich für ein Putsch, während die Leute, und wer auf die Frage einzugehen, wer auf der Straße war, das war nicht das Volk, das war der Mob von Erdogan.
Nicht nur.
Das ist Ihre Meinung.
Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung.
Wer sagt nicht nur, Herr Güney?
Nein, Reinhard Baumgarten. Sie haben in der Tendenz recht, aber es waren auch viele Leute auf der Straße, die in keiner Weise hinter Herrn Erdogan stehen, sondern gegen diese Junta stehen. Und dass es jetzt das Ganze jetzt natürlich entsprechend umgemünzt wird, von wegen Feiertag der Demokratie und so weiter, das ist natürlich auch, ich sage das mal so ungeschützt, die perfide Methode, die hier angewandt wird, hat auch damit zu tun, dass die Medien, die Massenmedien, ich rede nicht von Sözcü und den kleinen Blättchen mit 5 oder 15.000 Stück Auflage, ich rede von den großen Medien, dass die im Grunde wirklich nach dem Lied singen, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Aber eine Bemerkung zur Inszenierung eines solchen Vorhabens wie diesem gescheiterten Putsch hier. Ich habe das in der Putschnacht auch hin und her überlegt, wie kann man so doof sein, wie kann man so dilettantisch vorgehen. Aber es gibt dafür eine mögliche Erklärung, Frau Akgün. Es gab ein Leck. Es gab, glaube ich, schon eine relativ gute Vorbereitung. Aber es gab ein Leck und im Grunde wussten nicht nur Herr Erdogan, im Grunde wusste MIT, das ist der türkische Geheimdienst, wussten Bescheid. Wie viel vorher sie Bescheid wussten, ist nicht klar. Im Moment wird noch davon ausgegangen, dass sie das irgendwann im Laufe des Freitagnachmittags erfahren haben wollen. Es kann aber auch gut sein, dass die schon vorher, Tage oder Wochen vorher Bescheid wussten und dass sie die Geschichte einfach haben rollen lassen. Mhm. Die ganze Aktion war so stümperhaft. Ja, da wurden Rekruten nur ein Beispiel für den Dilettantismus. Rekruten wurden zu CNN Türk geschickt. Das ist einer der wichtigen Satellitenkanäle hier. Die stürmten da rein und sahen zum ersten Mal in ihrem Leben ein Funkhaus, standen da mit offenen Mündern und ihrer Knarre in der Hand, wurden dann von Mitarbeitern von CNN Türk angeschnauzt. Was soll das? Was macht ihr hier? Und haben sich dann im Grunde genommen wieder verkrümelt. Da war nicht einmal ein Offizier vor Ort. Und das hatte viel damit zu tun, dass es ein Leck gab, dass viele abgesprungen sind, dass vieles nicht funktionierte, dass Wege, die die Putschisten nehmen wollten, zum Transport von Truppen beispielsweise aus dem Südosten nach Ankara und viele Operationen blockiert worden waren, weil wichtige Leute, wie zum Beispiel der Chef der ersten Armee in Istanbul, Herr Baumgarten, eingeweiht waren, sie Bescheid wussten.
Ja, eine Frage an Sie. Wer ist denn der Kopf dieses Putsches? Doch nicht Fethullah Gülen. Jeder Putsch hat doch einen Führer, einen Kopf. Anscheinend war doch derjenige, der als Kopf auserkoren war, gerade in Izmir bei einem Notar und hat sich gerade ein Haus gekauft, während geputscht worden ist.
Ich schlage vor, dass wir die Putschnacht mal verlassen und aufgrund der Zeit mal über die Folgen reden, die Folgen dieses Putsches und auch die Reaktionen. Für all Sie, die zuhören und unsere Debatte hier verfolgen, Sie können sich einmischen, uns anrufen. Wir reden dann nach den 21 Uhr Nachrichten mit Ihnen. 0800 441777 ist unsere Telefonnummer und die konkrete Frage an Sie, wie soll die EU zum Beispiel auf Erdogans Politik denn reagieren? Wir wollen über die Folgen reden und Oke Bandixen hat zwei in Deutschland lebende Kulturschaffende, so nenne ich sie mal, getroffen und sie liefern uns, glaube ich, ziemlich viel Diskussionsmaterial zu der Frage, was dieser Putsch bedeutet und welche Folgen er haben wird.
Seren Artisch ist in Sorge. Was die Juristin und Autorin aus der Türkei mitbekommt, hört und sieht, ist, beruhigt ist die Lage noch längst nicht.
Die Situation ist unglaublich angeheizt. Die Leute sind angespannt. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die gewaltbereit sind und lynchbereit sozusagen, die sehr sauer sind auf diesen Putschversuch, auf den sogenannten Putschversuch. Alle anderen warten ab, was jetzt passiert und getrauen sich im Grunde genommen gar nicht jetzt öffentlich auch Meinungen zu äußern.
Seren Artisch nennt es eine Angst- und Abwartesituation. Der Kabarettist Kerim Pamuk ist ebenfalls besorgt. Ihn überraschen die Reaktionen der Regierung Erdogan nicht. Sie setze jetzt in dieser Lage nur um, was lange vorher begonnen wurde.
Also die Putschisten haben einfach der ohnehin schon sehr fragilen Demokratie einen Bärendienst erwiesen. Und so kann jetzt die Regierung schalten und walten, wie sie möchte. Und auch die letzten Hindernisse und Hemmnisse werden fallen.
Die türkische Regierung, der türkische Staatspräsident selbst sprechen wortwörtlich von Säuberungen im Staatsapparat. Gerade der Putsch habe, so Kerim Pamuk, den Effekt, die Machthaber zu stärken, auch durch Zuspruch von außen. Viele Staats- und Regierungschefs hätten sich natürlich an die Seite der demokratisch gewählten türkischen Regierung gestellt.
Natürlich ist er gewählt worden. Die Frage ist, was er aus seinem Mandat gemacht hat. Und die Frage ist, was von einem demokratisch gewählten Regierung zu halten ist, die systematisch die Demokratie perforiert und sie sukzessive abschafft. Und das ist das, was schon länger passiert und das ist das, was weiterhin passieren wird.
Stimmen eines Kabarettisten und einer Schriftstellerin gesammelt von Oke Bandixen. Da kam das schöne Zitat, wir befinden uns in einer Angst- und Abwartesituation. Reinhard Baumgarten, ist diese Situation so richtig beschrieben und spürbar?
Ja, definitiv. Und es kommt noch was hinzu. Eine unglaubliche Unsicherheit. Wer kann noch wem vertrauen? Denn wir haben am Anfang über diese Listen gesprochen. Das hat ja auch viel mit Gesinnungsschnüffelei zu tun. Das ist ja nicht so, dass die auf irgendwelche Mitgliederlisten gestoßen sind. Wer könnte dieser Gülen-Bewegung angehören? Hier herrscht im Moment eine unglaublich große Verunsicherung. Dann gab es Bilder, da wurden Soldaten von einem Mob verprügelt. Da wurde ein Journalist fast von der Brücke geschmissen. Gestern wurde einer erschossen. Also es ist unheimlich viel Unsicherheit in der Stadt, im Land. Gestern war ich unterwegs auf dem Talabasche Boulevard. Das ist eine breite Straße, die vom Goldenen Horn hoch zum Taksim führt. Plötzlich ein Wahnsinnsgetöse und 25, 30 Stadtbusse in Rot. Manche Busse sind hier rot, viele sind hier rot. Aber die waren besonders rot, weil sie geschmückt waren mit riesigen Flaggen, Hupen, Hörner, Lichthupen. Und es war wieder eine dieser Nächte, zu der Herr Erdogan eingeladen hatte, um eine seiner Politmessen zu feiern. Er selber hatte ja vor seiner Residenz dann das Vergnügen, heute Nacht um 1:30 noch vor mehreren tausend Leuten zu sprechen. Der Taksimplatz, voll mit Menschen, zum Teil nicht nur brave Demonstranten, sondern es ist wirklich eine unglaubliche Spannung und zum Teil auch Aggressivität in der Luft.
Herr Güney, Sie haben mal gesagt, Erdogan sei ein Demokrat, und wir haben das eben gehört, die Putschisten hätten ja ihm einen Bärendienst erwiesen und damit die Demokratie wird damit noch fragiler. Ist es für Sie immer noch eine Demokratie oder demokratisches Handeln in der Türkei?
Ich habe mich damals darauf bezogen im Zusammenhang des arabischen Frühlings, weil damals die Frage aufkam, ob die Gezi-Proteste auch sowas in diesen Kontext zu stellen sind. Und da ist der Unterschied, dass Tayyip Erdogan tatsächlich demokratisch durch eine Mehrheit der Bevölkerung legitimiert ist. Aber das, was wir jetzt gerade vorhin auch gehört haben, ist diese Unsicherheit, das hat Methode. Das ist ein Teil von autoritären Systemen, und da ist die Türkei jetzt, muss man schon fast sagen, ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Wir sehen auch ähnliche Tendenzen in anderen Ländern, wo eine Art kompetitiver Autoritarismus sich durchsetzt. Das heißt, es gibt zwar Wahlen, aber es gibt ein sehr starkes majoritäres Verständnis von Demokratie. Das heißt, solange ich die Mehrheit hinter mir habe und hinter mir versammle, legitimiert das nahezu alles, wo liberale Minderheiten Rechte und Ähnliches ausgehebelt werden.
Sie haben eben den Satz gesagt, Mehrheiten hinter sich haben. Frau Akgün, entsetzt Sie das nicht, dass Erdogan, so stellt es sich zumindest dar, die Mehrheiten hinter sich hat?
Es entsetzt mich, aber es verwundert mich nicht. Erdogan hat ja am Anfang seiner Laufbahn, Anfang der 2000er Jahre, ab 2003, 2004, ja einen gewissen Wohlstand ins Land gebracht durch die Liberalisierung der Wirtschaft. Das Pro-Kopf-Einkommen ist gut gestiegen. Er hat den ehemals eher unterdrückten Massen das Gefühl gegeben, ihr seid jetzt Herr in diesem Land. Und es ist dann klar, dass diese Menschen, aber er hat auch an der Bildung gespart. Er hat ja, Bildung stellte ja Stück für Stück auf Religionsbildung um. Das heißt, er hat dann hinter sich eine gut genährte, aber ungebildete Masse, die er mit der Religion dann bei Laune hält. Ich sage immer, in der Türkei gibt es eigentlich zwei Aufgaben für die Menschen: einkaufen und beten.
Wenn wir diese beiden Tempel, Aufgaben mal nehmen.
Es gibt doch zwei Sorten von Tempeln. Es gibt die Shopping-Malls und die großen Moscheen.
Ja, genau.
Gut, Frau Akgün, um mal die Frage anzuknüpfen, wenn Sie das Volk so beschreiben und Erdogans Politik, und wir reden heute Abend auch über die Frage, was kann denn die EU tun? Gehört die Türkei in ihrem derzeitigen Zustand, in den politischen Verhältnissen Ihrer Meinung nach, Frau Akgün, in eine Europäische Union?
Nein, die Türkei gehört nicht in die EU in dieser Situation, ganz und gar nicht. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass die EU den Faden nicht abreißen lassen sollte. Denn wer außer der EU kann im Moment die Zivilgesellschaft, die Opposition, die Intellektuellen unterstützen? Sie müssen sich ja vorstellen, dass immerhin noch mindestens 40% der Menschen dort Erdogan nicht folgen. Und da er jetzt auch mit diesen Demonstrationen auf den Plätzen auch den öffentlichen Raum für sich eingenommen hat.
Ich muss auch einwerfen, Sie folgen zum Teil Erdogan vielleicht auch unwillig, weil Sie kaum eine Alternative haben. Also nach den letzten Wahlen im November habe ich mit mehreren Personen in Istanbul gesprochen, die gesagt haben, wir haben einfach Angst, dass das Land noch weiter destabilisiert wird. Der Witz dabei ist, dass Erdogan selbst das Land destabilisiert, aber es kaum Alternativen an Oppositionsparteien gibt, die irgendwie etwas anderes versprechen.
Das ist ja natürlich, das Argument ist natürlich bekannt. Ich muss auch sagen, die Oppositionsparteien, vor allem die Hauptoppositionspartei, die CHP, die Sozialdemokratische Partei, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Nein. Trotzdem denke ich, dass ihnen ja auch durch die bestimmte Version von Medien auch nicht der Raum gegeben wird, sich zu äußern.
Herr Baumgarten, wenn wir uns diese Debatte angucken, die jetzt auch aufgeflammt ist um die Todesstrafe, da stellt sich die Frage, hat Erdogan eigentlich noch ein Interesse an der EU oder handelt er inzwischen so, dass er sich denkt, eine EU-Mitgliedschaft ist mir jetzt in diesem Fall egal, meine Macht ist mir wichtiger?
Also zunächst kommt hier wirklich die Machtfrage. Und die Debatte um die Todesstrafe geht genau in die Richtung, es geht hier wirklich um die innertürkische Machtfrage. Und was er jetzt macht mit dieser Todesstrafdebatte, das hat ja was Gespenstisches. Er nutzt jetzt natürlich diesen Furor, diesen Zorn, der bei vielen Menschen verständliche Zorn. Ja, Frau Akgün hat zwei Putsche erlebt. Sie weiß, was das bedeutet, wenn hier in der Türkei das Militär herrscht. Und natürlich ist das ein junges Land, aber es gibt eben immer noch genügend Leute, die auch lesen und schreiben können und sich schlau gemacht haben über das, was nach 1980 passiert ist. Also es gibt nicht nur eben 25-Jährige, die sich dafür nicht interessieren. Aber und noch mal diese Debatte um die Todesstrafe ist meiner Meinung nach nur ein Vehikel. Es ist ein Vehikel, um die Stimmung möglichst hochzuhalten, um die Temperatur möglichst hochzuhalten. Wir wissen nicht, morgen will er eine wichtige Entscheidung fällen lassen. Er tut ja immer so, als seien das alles demokratische Prozesse. Also der Nationale Sicherheitsrat kommt zusammen, danach das Kabinett. Und dann soll es eine wichtige Entscheidung geben. Und ich denke, dass das, was er hier zelebriert hat, die ganzen Tage nach dem Putsch, er hat sich ja auch nicht zurückgetraut nach Ankara, morgen will er zurückfliegen, dass das alles in diesem Kontext zu sehen ist. Die Stimmung, die Temperatur möglichst hochhalten und damit den Eindruck zu erwecken, er hat das Heft des Handelns fest in der Hand.
Aber eigentlich deutet das doch alles darauf.
Schade, da haben wir einen.
Wir wissen nicht, worauf es hindeutet.
Fest im Sattel sitzend sieht. Also ich meine, am 7. Juni, circa vor einem Jahr, haben wir gesehen, dass diese Mehrheit der AKP doch nicht so stabil ist, wie wir alle gedacht haben. Dass die Leute nicht so begeistert sind von diesem Kurs und dass dieses Wirtschaftswachstum ja auch nachlässt. Das hat man auch dadurch sehen können. Ich glaube, es geht vor allem darum, um die Macht mit allen Mitteln sozusagen zu konsolidieren. Und das deutet darauf hin, dass er sich eigentlich unter demokratischen Verhältnissen äußerst unsicher fühlen würde in dieser Position.
Wenn Sie sagen, würde ich zustimmen. Ich denke auch, er muss diese Angst einfach in der Gesellschaft verbreiten, um an der Macht bleiben zu können.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, alle drei, Herr Güne, an Sie die Frage, dann heißt das doch, Erdogan sagt, meine Macht ist mir wichtiger als eine eventuelle EU-Mitgliedschaft.
Naja, es geht vor allem auch wirklich seinen Kopf zu retten. Also man darf nicht vergessen, es gibt wahnsinnig viele Korruptionsvorwürfe. Wenn es tatsächlich zu einer Koalitionsregierung gekommen wäre letztes Jahr, dann wäre vieles aufgeflogen. Und es ist die Frage, ob Tayyip Erdogan dann noch immer so in dieser Position sitzen könnte. Das heißt, im Moment ist alles seiner Machtfrage untergeordnet. Er hat sich selbst in diese Position manövriert, dadurch, dass viele Gesetze überschritten wurden, dadurch, dass eine Korruption in einem Ausmaß ist, ich glaube, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das heißt, er muss jetzt alles dem opfern. Die EU ist, glaube ich, selbst so beschäftigt, dass das jetzt, er denkt, er kann das noch weiter ausreizen. Ich glaube aber allerdings, dass also die Einführung der Todesstrafe tatsächlich das Ende dieses.
Darf ich mal ganz kurz was einwerfen?
Herr Baumgarten, gerne.
Unter dem Stichwort vorstellen konnte. Vielleicht erfahren wir morgen mehr, weil es gibt hier das Gerücht um, dass WikiLeaks morgen angeblich 300.000 Dokumente ins Netz stellen will, die sich eben mit der Türkei, die sich mit den Vorgängen hier in den letzten 15 Jahren beschäftigen wollen. Mal schauen.
Ich würde gerne zum Schluss dieser ersten halben Stunde nochmal Frau Akgün fragen, wenn Sie diese Bilder sehen, dass das Volk skandiert, wir wollen die Todesstrafe, ist das für Sie auch gelenkte Propaganda oder ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, wie kann mein Volk nur so etwas fordern?
Ach, wissen Sie, mit so einem Wort wie mein Volk würde ich vorsichtig sein. Ich bin eher in erster Linie Psychologin und Psychotherapeutin. Ich glaube, dass man bei einfachen Menschen die Gemüter so hochreißen kann, dass sie dann eben, um es mal in der Sprache dieser Leute zu bleiben, die Täter am nächsten Baum aufgehängt sehen möchten. Und die Todesstrafe soll jetzt sozusagen das Mittel sein, um Rache zu üben. Das ist eine gelenkte Geschichte. Wenn Sie diese Leute,
es soll auch abschrecken, denke ich.
Das kommt also auch
es soll Angst machen. Ja.
Aber ich sage Ihnen, wenn Sie diese Leute deswegen müssen Sie auch mal auf der Straße bleiben im Moment, damit wirklich, wie Herr Baumgarten auch sagt, die Temperatur hochgehalten wird. Ja. Wenn Sie diese Leute rausholen wollen aus der Situation, Situation. Der wird nach einer Stunde wieder normal denken können und sagen, was mache ich eigentlich? Aber das soll nicht passieren. Und es wird mich nicht wundern, wenn morgen, bevor WikiLeaks mit den Geheimnissen kommt, Erdogan mit seiner Überraschung kommt von irgendwelchen Ermächtigungsgesetzen, damit es überhaupt rauskommen kann.
Zum Thema das Volk. Ganz kurz, das Volk. Also gestern Taksim im Platz oder auch vor seiner Residenz. Wer ist das Volk? Da fangen 5 oder 10 oder 20 an und dann stimmen noch 200 mit ein. Also das ist nicht das Volk. Das Volk schreit hier nicht nach der Todesstrafe. Bemerkenswert ist, dass Herr Erdogan und auch Herr Yildirim sich hinstellen und sagen, wir müssen in dieser Frage auf das Volk hören. Wir müssen das Parlament dazu hören und wir müssen natürlich auch das Volk berücksichtigen. Meine Güte, wir hatten Gezi vor 3 Jahren. Da war das Volk auf der Straße. Da haben die nicht gesagt, rette 200 Bäume, sondern wir wollen weniger Autorität, wir wollen weniger Einmischung des Regierungschefs. Das
er hat
ja
gestern auch
Volk.
Gesagt, dass er wird diese Kaserne auf dem Gezi statt dem Gezi-Park bauen, auch
ja,
wenn
ist der nächste
sie es wollen
Krach vorprogrammiert.
Oder ob sie es nicht wollen. Ne? Also ja.
Es wird keinen Krach mehr geben, Herr Baumgarten. Ich fürchte, es gibt keinen Krach mehr. Er wird dafür sorgen, dass so ein Krach nicht mehr da ist. Wenn Sie die Menschen mit Angst unterdrücken und die Leute nicht mehr das Gefühl haben, auf die Straße gehen zu können. Stellen Sie sich vor, dass normale Menschen ohne Kopftuch, bei der Hitze auch in der Türkei, mit kurzen Ärmeln jetzt rausgehen, welche Reaktion, die dann sagen, was soll der Quatsch, welche Reaktion würden die erleben? Der Mann hat den öffentlichen Raum besetzt und den gibt er nicht wieder frei.
Jetzt möchte ich was einwenden. Wir haben ganz viele Entlassungen, wir haben gut ausgebildete Polizisten. 8.500. Was glauben Sie, was hier noch alles möglich ist? Das müssen nicht Demonstranten mit Rasterlocken und Rastafani sein. Mhm. Was hier noch möglich ist, wenn solche Leute auf die Straße gesetzt werden, wenn sie ihre Existenzen verlieren. Das ist ein gigantisches Sicherheitsrisiko, was hier gerade gebacken wird.
Muss Sie mal unterbrechen. Unterbrechen fettgedruckt, weil wir reden gleich weiter nach den Nachrichten. Für all die sich gerade eingeschaltet haben, Sie hören den Themenabend auf NDR Info. Unsere Frage, wohin steuert die Türkei? Und die Frage an Sie konkret, was soll denn die EU tun aufgrund Erdogans Politik? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer und nach den Nachrichten reden wir dann miteinander. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Unser Thema heute Abend lautet nach dem Putschversuch, wohin steuert die Türkei? Und wir reden natürlich auch über die Frage, was kann die Europäische Union eigentlich tun? Wie sollte sie reagieren? Welche Möglichkeiten der Reaktion hat sie? Und wir haben natürlich auch Sie gefragt, was meinen Sie denn?
Ja, ich denke, das wird noch Probleme geben, ne? Wie sich unsere Bundesregierung dazu stellt. Wenn Erdogan wirklich das so umsetzt, wie er das jetzt ankündigt, das ist schon erschreckend.
Ich habe schon gehört, dass er die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft setzt. Die Demokratie tritt er mit Füßen.
Und nach wie vor spielt das Militär eine große Rolle. Und es ist für mich im Prinzip sozusagen eine Säuberungsaktion stalinistischer Prägung.
Ich hoffe, dass Erdogan noch einen Denkzettel bekommt. Ich hoffe nur, dass es endlich einen Ruck in Richtung Demokratie gibt. Das ist meine große Hoffnung.
Die 2.000 bis 3.000 Richter, die entlassen worden sind, das entfernt sich immer weiter vom Rechtsstaat.
Durch den Putsch hat er jetzt alle Macht in der Hand und kann die kritischen Stimmen gegen ihn mundtot machen.
Ich finde es auch nicht richtig, dass Erdogan tut, als wäre er der Sieger dieser ganzen Ereignisse. Er macht sich seine eigene Wirklichkeit und da er leider sehr mächtig ist, ist er praktisch nicht zu stoppen. Es ist wie in Russland so ein bisschen.
Im Moment sieht es so ein bisschen nach Alleinherrschaft aus. Ne? Das war ein Land, was gerne zur Europäischen Union gehören würde. Ne?
Vom Ausland sagen sie ja, Erdogan ist Diktator, was weiß ich. Aber die da lebenden Menschen, der kriegt über 50%. Also die müssen zufrieden sein. Muss man auch da leben, glaube ich. Ich denke, der ist Diktator für mich. Ich weiß es nicht. Hoffentlich wird besser.
Wohin steuert die Türkei? Das ist unser Thema heute Abend im Themenabend. Und das waren Stimmen gesammelt auf der Straße von Silvia Buckel, wenn Sie heute Abend mitreden werden, dann diskutieren Sie zum einen mit einem Nahost-Experten, mit einem Türkei-Experten, dann mit Lale Akgün, sie ist Psychologin, SPD-Mitglied und mit neun Jahren nach Deutschland gekommen, hat also türkische Wurzeln, und mit unserem Korrespondenten Reinhard Baumgarten. Herr Güner, es wird immer wieder gesagt, die Türkei sei ein gespaltenes Land. Teilen Sie diese Meinung, und wer sind die einen und wer sind die anderen?
Ich glaube, die Türkei ist vielfach gespalten, nicht nur in die Pro-Erdogan-Seite und die Anti-Erdogan-Seite, sondern es gibt auch noch einen Kurdenkonflikt, der ja seit circa einem Jahr wieder stark militarisiert ist und eskaliert ist. Und es gibt auch noch andere Bruchlinien, Aleviten, Sunniten, regional zwischen Stadt und Land große Unterschiede. Also das heißt, ich glaube, es ist allgemein ein sehr diverses Land, das war es immer. Und es gibt Leute, die diese Diversität positiv oder eben auch negativ ausspielen können.
Würden Sie denn sagen, die Türkei ist eine Demokratie zurzeit?
Sie bewegt sich immer weiter weg von demokratischen Grundwerten, und das nicht erst seit diesem Putschversuch, sondern man muss sagen, die letzten paar Jahre, fast seit 2008 ist es ganz klar beobachtbar, dass demokratische Institutionen und Prozesse immer stärker ausgehöhlt wurden, dass in wichtige Stellen im Staatsapparat eigentlich nur der Regierungspartei nahe Personen gesetzt wurden, ebenso in staatsnahen Betrieben und Ähnliches. Das heißt, man konnte schon in den letzten 5, 6 Jahren oder sogar schon länger, 8 Jahren, beobachten, wie das Land langsam umgefärbt wurde und sich dadurch immer mehr sukzessive von den demokratischen Werten entfernt hat. Man spricht auch von einem schleichenden Putsch, der da stattgefunden hat.
Frau Akgün, wie ist das in Ihren Ohren und in Ihren Augen? Der Staatspräsident sagt, das Volk möge auf die Straße gehen gegen die Putschisten. Das Volk folgt ihm. Ist er damit nicht fester im Sattel als je zuvor, und bedrückt Sie das?
Zum einen erkennt man ja die Haltung von Herrn Erdogan. Wenn wirklich jetzt Putschisten auf der Straße gewesen sind, dann sollte ein verantwortungsvoller Staatspräsident sagen, den Menschen bleibt zu Hause, geht nicht raus, bringt euch nicht in Gefahr. Er aber schickt die Menschen vor, damit die sozusagen wie diese Putschisten von ihm abhalten. Und die Menschen gehen auf die Straße und tun so, als wäre der Messias. Das macht mich nicht traurig, das macht mich furchtbar wütend. Es macht mich wütend zu sehen, dass Erdogan dieses Land instrumentalisiert. Seine AKP hat über 10 Millionen Mitglieder, und die sahnen dieses Land ab, während die anderen so ein bisschen was bekommen, aber immer noch denken, Gott möge Erdogan für immer als unser Präsident installieren.
Wenn ich Sie vor den Nachrichten richtig verstanden habe, Frau Akgün, dann sehen Sie ein bisschen schwarz, dass sich diese Situation ändern könnte. Oder sehen Sie da eine Chance, und wer ist dann die Kraft, die sagen kann, wir können das wieder demokratischer gestalten?
Also ich sehe im Moment wirklich sehr schwarz, weil ich sehe, wie er jeden Tag ein Stück die Fesseln an die Bevölkerung anlegt. Da erhoffe ich mir eigentlich wirklich von außen, und da sehe ich die EU in der Pflicht, auch die Möglichkeit, endlich die zarten Pflänzchen zu unterstützen, die da sind. Das Potenzial da ist für Demokratie, haben wir 2013 bei den Gezi-Unruhen gesehen. Aber diese Menschen müssen Unterstützung haben. Sie dürfen nicht wegverprügelt werden, wenn sie den Mund aufmachen, wenn sie sich zu einer Demonstration zusammenschließen. Schauen Sie sich mal an, was Erdogan 2013 über die Menschen gesagt hat, die auf der Straße waren bei Gezi, und was er heute über die Menschen sagt. Das zeigt doch eigentlich, wie wenig Lebenschance Menschen haben, die als Oppositionelle in der Türkei gelten.
Reinhard Baumgarten, sind der Korrespondent in Istanbul. Frau Akgün hat gerade gesagt, da gibt es zarte Pflänzchen der Opposition, und die müssten auch Unterstützung finden. Gibt es denn den Ruf dieser zarten Pflänzchen, dieser Opposition in die EU, helft uns? Gibt es solche Rufe?
Ja, permanent. Vor allem die pro-kurdische HDP, die ist fast dauerpräsent in Europa, viel unterwegs in europäischen Hauptstädten. Frau Akgün hat vorhin den beklagenswerten Zustand der CHP beschrieben. Ja, auch die hebt ab und zu ihr Stimmchen und mahnt in Richtung Europa, lasst uns nicht alleine und faltet mir in den Arm und tut was. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten ein kleines bisschen Augenmerk verwenden auf die HDP, weil wir auch vorhin über die Wahl vom Juni 2015 gesprochen haben. Das ist ein Wendepunkt, ein wichtiger Wendepunkt gewesen. Bis dahin gab es ja die Hoffnung auf einen Friedensprozess. Und das war genau das, was Herr Erdogan ja auch befördert hat. Das darf man nicht verkennen. Was wir heute erleben mit diesem unglaublichen Gegensatz, mit dieser Feindschaft, mit diesem Krieg zwischen der Gülen-Bewegung und der AKP und Herrn Erdogan, das hat ja seine Anfänge genommen etwa im Spätherbst 2012, als offenbar wurde, dass aufgeheißt von Herrn Erdogan Geheimverhandlungen geführt wurden zwischen der türkischen Regierung und der PKK, der kurdischen PKK. Und das war ein erster Anlass für die Gülen-Leute zu sagen, was ist denn hier los? Das funktioniert ja gar nicht. Da begann im Grunde genommen der Bruch. Und der nächste große Bruch war dann eben dieser Korruptionsskandal, der angesprochen wurde von Herrn Günay, wo die Gülen-Leute mehr oder weniger zurückgeschossen haben mit ihren Waffen. Ob diese ganzen Korruptionsvorwürfe so stimmen, das ist ja auch nicht ganz klar. Es gibt ja keine wirklich unabhängigen Richter und Staatsanwälte in diesem Staat. Mhm. Entweder sie waren Gülen-Leute oder sind jetzt AKP-Leute. Es gibt sicherlich auch Säkulare, denen man vertrauen kann, aber deren Zahl schwindet doch ungemein. Und diese von mir angesprochene Wahl 2015 im Juni, das war die Friedensdividende, die HDP, die pro-kurdische HDP, über die 10%-Hürde katapultiert hat. Und genau das hat Herrn Erdogan so unsäglich wütend gemacht, dass er 3 Tage gar nicht reden konnte. Das muss man sich vorstellen, ein Mann, der 7 Stunden am Tag auf der Mattscheibe ist, konnte 3 Tage überhaupt nicht reden öffentlich. Hat begriffen, dass diese Friedensdividende ihm nichts bringt und deswegen der Bruch mit dem Friedensprozess.
Bevor Frau Weber aus Oldenburg das Wort hat, Herr Güney, welche Kraft hat denn die HDP noch nach diesem Putsch?
Die HDP ist schon vor dem Putsch sehr stark geschwächt worden, dadurch, dass die Immunität aufgehoben wurde und am meisten, also für circa 100 Parlamentarier und darunter sind am meisten HDP-Abgeordnete, die davon betroffen sind. Abgesehen davon hat die HDP das Problem, dass sie durch die Eskalation des Kurdenkonflikts oder des Konflikts zwischen dem türkischen Staat und der PKK einfach in die Schusslinie geraten ist. Sie hat sich auch selbst schwer getan, sich einerseits von der PKK wirklich zu distanzieren und eine eigenständige Position aufzubauen. Und gleichzeitig muss man sagen, haben innerhalb der Partei, das ist ja auch keine homogene Masse, die HDP, innerhalb der Partei eben pro-PKK-Kräfte eher das Sagen gewonnen als jene, die liberale Töne einschwingen und irgendwie eine Öffnung zur türkischen städtischen Gesellschaft auch eingeleitet haben. Das war ja das große Verdienst der HDP, dass sie sozusagen den Geist von Gezi aufgreifen konnte und diese liberalen demokratischen Botschaften wirklich glaubwürdig transportiert hat und auch eine glaubwürdige sozialdemokratische Alternative dargestellt bis der Konflikt wieder aufgebraust ist.
Wir werfen gleich mal den Blick auf die EU, was da eigentlich im Moment für Reaktionen vorherrschen und was da möglich ist. Vorher Britta Weber aus Oldenburg. Guten Abend, Frau Weber.
Guten Abend. Also dieses Thema beschäftigt mich jetzt, seit ich von dem Putsch gehört habe, weil ich höre ja sehr viel in der Info, das habe ich öfters mal gesagt, aber ich habe wirklich gedacht, Mensch, endlich gehen mal Leute auf die Straße und wehren sich gegen. Und als ich dann also von einem Interview gehört habe, also da wurde ein Kurde interviewt, der dann gesagt hat, Leute, das ist alles inszeniert. Ich dachte, ich falle aus allen Wolken. Also ich habe ein paar kleine Fragen. Ich mache es auch kurz. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, weshalb selbst so viele Türken, die hier in Deutschland leben, so ganz stark hinter dem Herrn Erdogan stehen. Also selbst mein Türke, bei dem ich immer mein Brot kaufe, das ist ein ganz junges Ehepaar, selbst die stehen dahinter. Ich verstehe es nicht.
Lassen Sie uns die Frage gleich klären, Frau Weber, dann haben wir die Übersicht. Frau Akgün, haben Sie darauf eine Antwort?
Ja, natürlich. Sie müssen sich vorstellen, dass in den 60er Jahren vor allem bildungsferne Menschen nach Deutschland als Arbeitsmigranten gekommen sind und die auch mental eigentlich immer in der Türkei geblieben sind. Die Verbindungen sind sehr stark und auch hier in Deutschland haben sie ja oft Demütigungen erlebt. Sie waren nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie sie wollten. Erdogan hat vom Hintergrund aus diese Menschen an sich gebunden. Er hat gesagt, ich bin euer Präsident, ich bin euer Ministerpräsident, ich gebe euch, was ihr braucht an Würde. Dazu kommt natürlich, dass er hier in Deutschland ganz schöne Unterstützer hat. Die DİTİB mit über 900 Moscheevereinen ist ein Ableger der türkischen Religionsanstalt und voll natürlich auf Erdogan-Linie. Die UETD, die Union der Europäischen Türken in Deutschland, ist ein Ableger der AKP in Deutschland. Mhm. Also über Religion und die Partei werden die Menschen auch permanent an Herrn Erdogan gebunden.
Frau Weber, Ihre zweite Frage.
Die zweite ist, das, was Herr Baumgarten eben sagte, dass das auch viel mit der Bildung zu tun hat. Dass also, so wie ich das verstanden habe, dass so das, ich muss es jetzt mal so ganz blöd formulieren, so wie man das früher im Mittelalter gemacht hat, die Leute möglichst dumm halten und die dann so anfüttern. Ne? Ich sage das mal so ganz salopp. Und wenn dann von Säuberungen gesprochen wird, also ich finde das fürchterlich, das erinnert mich an das Dritte Reich, muss ich ganz wirklich sagen. Ich hab echt einen Schreck bekommen. Ich würde gerne mal wissen, weil ich mir das Interview mit dem Herrn Cem Özdemir von den Grünen angehört habe, der sagte, man kann den nur absetzen. Aber wenn das mit der Bildung auch was zu tun hat und mit dem Interesse an Politik und so weiter, wie polt man die denn um? Also wie schafft man das, diese HDP und die CHP und so? Wie gibt man denen eine Stimme? Denn das ist ja fürchterlich. Ich habe so dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weil ich mich so wahnsinnig darüber aufrege, was dieser Mensch da macht. Ob das was damit zu tun hat, seit unter anderem auch Frau Merkel und sowas, das mit diesem Flüchtlingsabkommen gemacht gut, haben. Seitdem habe ich das Gefühl, dreht ja furchtbar auf. Und jetzt mache ich einen Punkt.
Gut, das Flüchtlingsabkommen, das kommt bestimmt später auch noch. Herr Baumgarten, hinter Frau Webers Frage steckt natürlich die Frage, ist das Volk von Erdogan so, sagen wir mal, schlecht informiert oder sagen ungebildet, sodass dass das Volk immer ihm folgt? Ist das so gehalten?
Wir haben eine Medienlandschaft, die wirklich schon einer gewissen, wieder dieses furchtbare Wort, Säuberung unterzogen worden ist. Wir hatten ja dieses Jahr schon die Beschlagnahmung der Saman-Zeitung. Das war die auflagenstärkste Zeitung, die der Gülen-Bewegung nahestand. Wir hatten die Besetzung mehrerer Fernsehsender. Wir haben Massenmedien, die im Grunde wirklich auf der Linie, mehr oder weniger auf der Linie der AKP sind und die ganz selten nur mal ein kritisches Wort über Herrn Erdogan verlieren. Alleine, wenn man im Flugzeug sitzt, was angeboten wird an Zeitungen, da ist wirklich nichts Kritisches mehr dabei. Also Turkish Airlines meine ich jetzt. Mhm. Oder wenn Sie an die Zeitungskioske gehen. Es ist schon eine Frage, wie wird eine Bevölkerung informiert? Das bezieht sich auch auf die Fernsehkanäle. Das ist ganz klar, dass bestimmte Leute da überhaupt nicht mehr zur Sprache kommen. Wenn ich jetzt mal als Beispiel die Wahlkampfzeiten heranführe, da gab es wirklich beeindruckende Zahlen, dass eine HDP beispielsweise im Schnitt 4 Minuten am Tag zur Verfügung hatte und die AKP 8 oder 12 Stunden am Tag zur Verfügung hatte und die CHP irgendwo dazwischen rumkrebste. Das ist natürlich ein gigantisches Informationsmonopol. Mhm. Hinzu kommt etwas, was fast noch schlimmer und beängstigender ist. Das Schulwesen wurde und wird hier umgebaut, sodass es immer mehr von diesen Imam-Hatib-Schulen gibt. Staatliche Gymnasien sind einfach mal eben umbenannt und umgewidmet worden, sodass auch Menschen, die überhaupt kein Interesse an Imam-Hatib-Schulen haben, das sind Schulen, die sehr, sehr großes Gewicht auf religiöse Bildung legen. Und selbst diese Menschen müssen ihre Kinder heute in Schulen schicken, wo sie arabische Buchstaben lernen, Koranrezitation lernen, sich mit der Lebensweise des Propheten beschäftigen müssen. Das ist ja gut und schön, wenn man es will. Aber auch die Menschen, die das nicht wollen, weil sie säkulare Menschen sind, müssen das machen, weil es in ihrer Wohngegend entweder nur noch teure Privatschulen gibt, die sich nicht viele leisten können, oder Imam-Hatib-Schulen. Und das schlägt sich natürlich insgesamt auf das Bildungsniveau nieder, wenn viel mehr Schwergewicht und viel mehr Gewicht auf religiöse Bildung gelegt wird und jetzt die ganz normale humanistische Bildung einfach zurückgefahren wird.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und Sie hören es, wir reden über die Türkei und wir fragen, wohin steuert die Türkei? Sie können uns anrufen 08000 441 777. Tülay Sati aus Hamburg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Frage bitte.
Meine Frage, ich habe eigentlich gar keine Frage. Das alles, was man gesehen hat, war ja schon eine Antwort. Nur was ich vielleicht von dem Ganzen, also was ich sagen wollte, wurde ja schon angesprochen. Aber eins möchte ich fragen. Wieso glaubt eigentlich EU, dass Erdogan in die EU will? Mhm. Er hat ja gar kein Interesse dran. EU bedeutet auch Menschenrechte. Und das will er ja gerade alles abkapseln.
Gut, das können wir.
Und ich verstehe auch die Frauenwelt in unserem Land nicht. Wir waren die Ersten, die wählen dürften. Und zwar ohne irgendwelche Anstrengungen. In England wurde man in Gefängnissen geschmissen, wenn man als Frau wählen wollte. Und diese ganze zweite Wahl, Frau, Mensch zu gelten. Unsere Erdogan erzählt ja immer, man muss drei Kinder haben. Wenn eine Frau keine Kinder möchte, dann ist er keine richtige Frau. Oder seine Familienministerin erzählt, wenn eine Frau keine Börek machen kann, dann ist es auch keine richtige Frau. Verstehen Sie, das ist so eine Sache. Aus den Frauen wollen sie eigentlich Gebärmaschinen und Haushaltshilfe machen.
Frau Sati, ich würde gerne Ihren ersten Aspekt aufgreifen und den zweiten der Frauenpolitik auch noch gleich mit Frau Akgün besprechen. Aber der erste Aspekt war spannend. Sie sagen, Erdogan will gar keine EU, weil damit auch Menschenrechte verbunden sind. Herr Günay, Sie sind der Experte in dieser Runde, was die Türkei angeht, als Wissenschaftler. Die präzise Frage, braucht die EU die Türkei? Mehr als die Türkei die EU? Wer braucht da wen mehr?
Ich glaube, eigentlich brauchen beide Seiten einander. Es ist aber von Beginn an ein schwieriges Verhältnis gewesen. Die Türkei hat für sich immer beansprucht, ein spezieller Beitrittskandidat zu sein, auch aufgrund ihres geopolitischen Gewichts, ihrer geostrategischen Lage, ihrer Größe und Ähnlichem. Und gleichzeitig hat die EU eben von ihr aber verlangt, dass sie sich dieser Konditionalität, die ein wichtiger Teil der EU-Programmatik ist, nämlich also, dass die Länder die EU-Programme, den Acquis sozusagen übernehmen müssen, das ist auch eine gewisse Unterwerfung, die da verlangt wird. Und da war immer die Türkei eigentlich ein widerspenstiger Partner, ganz besonders seitdem Tayyip Erdogan natürlich an der Regierung ist. Mhm. Aber ich glaube, dass auch wenn jetzt die Regierung den Anschein vermittelt, wir brauchen ja gar nicht die EU, wir sind so stark, wenn man sich die genauen Wirtschaftszahlen ansieht, erstens einmal ist die EU der wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei, also auf den kann man schon einmal deswegen nicht so leicht verzichten. Und dann ist auch die Türkei relativ außenpolitisch, relativ stark isoliert in der Region, trotz der Versuche jetzt mit Russland und Israel die Beziehungen wieder auf eine bessere Ebene zu stellen, ist die Türkei, also es ist viel Porzellan zerbrochen worden. Man braucht in der Türkei die EU und die EU braucht natürlich die Türkei auch eben aufgrund ihrer wichtigen Lage und weil es eben auch ein wichtiges Brückenland ist, mehrheitlich muslimisch. Und es natürlich auch sehr viele türkische Staatsbürger in Europa gibt, nicht zuletzt in Deutschland.
Wenn Sie den wirtschaftlichen Aspekt anführen, dass die Türkei die EU braucht, Herr Baumgarten, gibt es denn irgendein Druckmittel von Seiten der EU, um Erdogan zu einer Verhaltensänderung zu zwingen?
Nein, ich denke, naja, man kann radikal denken. Wir haben gesehen, dass im November vergangenen Jahres ein russisches Flugzeug, eine Su-24, abgeschossen wurde. Und wir haben gesehen, dass daraufhin Präsident Putin eine unglaublich lange Fleppe gezogen hat. Will heißen, er war unglaublich sauer. Wir haben gesehen, dass Herr Erdogan die Schultern hochgezogen hat, mit den Achseln gezuckt hat und gesagt hat, selber schuld. Und dann hat Moskau gesagt, okay, jetzt drehen wir mal an der Schraube. Dann haben die Sanktionen verhängt, dann kamen keine russischen Touristen mehr, dann durften keine türkischen Waren mehr, vor allem landwirtschaftliche Güter mehr nach Russland. Und wir haben gesehen, dass das war am Tag des Attentats auf den Flughafen hier in Istanbul, auf den Atatürk-Flughafen, dass die Türkei und Russland plötzlich wieder miteinander können. Also Präsident Erdogan hat sich entschuldigt, Putin hat die Entschuldigung angenommen und es scheint jetzt wieder zu funktionieren. Will heißen, wenn eine Macht wie Russland sagt, das lassen wir uns nicht bieten und richtig Druck macht, dann geht das ein paar Monate, das war von November bis jetzt Juli, also wir reden über 8-9 Monate. Und dann hat Herr Erdogan sich entschuldigt. Das wäre ein Ansatz, dass die Europäische Union sagt, vielleicht machen wir mal ein bisschen Druck. Mhm. Vielleicht setzen wir die Türkei auch mal nicht nur diplomatisch mit irgendwelchen Sprechblasen unter Druck, sondern vielleicht machen wir mal richtig Druck über Wirtschaft und Beziehungen und über Finanzen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Mhm. Ich habe nur das Beispiel mal angeführt von Herrn Putin. Da hat es funktioniert.
Da hat was funktioniert. Frau Akin, ich würde Sie gern fragen, Angela Merkel hat gesagt, die beste Grundlage für die Wiederherstellung des Friedens im Land, das Land ist die Türkei gemeint, sei die Demokratie, die ihre Rechte aller achtet und Minderheiten schützt. Ist es für Sie ein Satz, der weiterhilft in diesem Spagat zwischen EU und der Türkei?
Ich meine, das ist ein Satz, der passt immer und wir wollen alle Weltfrieden. Also das ist natürlich, man muss schon ein bisschen, denke ich, an die Substanz gehen und sagen, was passiert eigentlich. Aber nochmal ganz kurz zurück auf die Frage der Frau Satte, die eben über die Frauenrolle gesprochen hat. Da denke ich, kommt wirklich ein ganz wichtiger Punkt zum Vorschein. In der Türkei haben Frauen immer unterschiedliche Lebensentwürfe gemacht. Also es gab durchaus sehr traditionelle Lebensweisen, aber daneben eben auch fortschrittliche Frauen, die auch Frauenrechte ernst genommen haben. Was jetzt passiert oder seit einigen Jahren passiert, Politik grätscht in die persönliche Lebensplanung der Menschen rein und will die Frauenrechte zurückdrehen, wirklich zurückdrehen. Das hat auch was mit dem Islambild von Herrn Erdogan zu tun. In seinem Islambild ist eben die Frau ein Schmuckstück in der Familie und soll Kinder bekommen oder als Hausfrau tätig sein. Das spürt man in Großstädten nicht so, sehr hat man nicht gespürt. Und bei Gezi hat man ja gesehen 2013, dass es sehr viele aufgeklärte junge Frauen gibt. Die Frage wird natürlich in den nächsten Monaten sein, inwieweit können diese jungen Frauen ihre Lebensentwürfe in dieser Gesellschaft verwirklichen. Und wenn das nicht passiert, dann wird natürlich gerade bei den Frauen ein ganz großes Rumoren anfangen.
Herr Güney, an Sie nochmal die Frage mit dem Zitat von Angela Merkel, sei die Demokratie, das ist das, was die Wiederherstellung des Friedens gewährleistet, die Rechte aller achtet und Minderheiten schützt. Erwarten Sie eine schärfere verbale Gangart der EU gegenüber Erdogan?
Die EU sitzt irgendwie in einer Falle. Sie hat sich ja auch Tayyip Erdogan oder seiner Türkei ausgesetzt, indem sie sämtliche Hoffnung, indem sie gezeigt hat, dass sie in der Frage der Flüchtlinge erpressbar ist und sämtliche Hoffnungen in die türkische Regierung gesetzt hat. Das heißt, die Flüchtlingsfrage hat in Europa, muss man sagen, fast beinahe eine hysterische Reaktion hervorgerufen. Wenn man sich die Zahlen, realen Zahlen ansieht, sind die im Vergleich zu den Ländern in der arabischen Welt oder im Nahen Osten, den direkten Nachbarländern Syriens, ja geradezu lächerlich, wo Europa schon von Belastbarkeitsgrenzen und Ähnlichem
Gut,
spricht.
Das ist ein anderes Thema, aber die Frage ist, Erdogan spielt doch diese Karte aus, indem er sagt...
Ja, natürlich, aber er kann sie auch ausspielen, weil er gesehen hat, wie leicht es ist, sie ausspielen zu können. Das meine ich. Und dadurch, dass die Europäische Union gezeigt hat oder die einzelnen Staaten, dass sie schwach sind in dieser Frage und dazu muss man natürlich auch sagen, jetzt durch den Brexit noch weiter geschwächt sind, auch die Wirtschaftslage in einigen europäischen Ländern ist nicht besonders gut, fehlen da auch die Mittel, jetzt sozusagen den Druck auf die Türkei auszuüben. Und einen ganz kurzen, eine Reaktion auf Herrn Baumgarten hätte ich noch. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob die EU Druck öffentlich auf die Türkei ausübt oder Russland, weil die EU durch das Narrativ, das Tayyip Erdogan bedient, Europa, der Imperialismus, der Europäische, der uns immer niederhalten will, sie halten es nicht aus, dass wir stark sind und so weiter, das kommt bei vielen Menschen gut an. Ich würde fast sagen, dass das einen Nationalismus beflügeln würde, der wahrscheinlich auch nicht hilfreich wäre.
Darf ich hier an dieser Stelle ein Schmankerl einspielen? Vielleicht machen Sie das nicht so oft, Herr Bormann, aber ich habe eins.
Ja, bitte, gerne. Sehr schön.
Hey, Avrupa Birliği, siz bizi halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olduğu için kabul etmiyorsunuz.
Herr Günay, möchten Sie das für uns übersetzen oder soll ich es vorlesen? EU, EU, warum blockiert ihr? Ihr wollt uns doch bloß nicht, weil die Mehrheit unserer Bevölkerung Muslime sind. Das Gegenteil könnt ihr nicht beweisen. Das ist die Klaviatur des Populisten Erdogan. Er spielt auch auf dieser Klaviatur, nämlich, die sind ja gegen uns, weil es ein Christenverein ist, die sind ja gegen uns, weil wir Muslime sind. Und wie oft habe ich diese O-Töne hier schon schneiden müssen, wo er immer wieder darauf abhebt, dass ja der Westen, der christliche Westen imperialistisch ist und gegen Muslime und islamfeindlich. Und auch Davutoğlu, sein langjähriger Regierungschef, zweijähriger Regierungschef, immer wieder diese Klaviatur Europa befördert die Islamophobie. Und Herr Erdogan hat ja die ganze Zeit auch versucht, sich als Weltführer der Muslime aufzublasen. Wir denken nur an die Beerdigung von Muhammad Ali, die oberpeinlich war. Also er reitet einfach auch auf Gäulen, die wo man denkt, das gibt's doch gar nicht, die sind doch eigentlich mausetot. Ja, er versucht wirklich eine Emotionalisierung einer Debatte, die wirklich rational geführt werden müsste, versucht er mit religiösen Terminologien zu unterfüttern. Und das kann natürlich nicht funktionieren.
Aber das hängt natürlich schon auch ein bisschen damit zusammen, wie viele Türken, die so gehofft haben, dass dieser EU-Beitrittsprozess tatsächlich zu was führt, diese Enttäuschung, die dann zu spüren war, nachdem so negative und zum Teil auch xenophobe Töne aus verschiedenen europäischen Ländern zu hören waren. Also das ist eine Vermischung von all dem. Nicht? Auch das kann er aufbauen.
Vorschlag in die Runde, wir wechseln mal die Perspektive und gucken mal aus der EU-Brille, was denn die EU kann, was sie sich traut oder was sie womöglich vermeiden will. Das machen wir gleich. Aber Fabian Schamay wartet schon eine Weile, aber ich wollte diese Debatte jetzt nicht unterbrechen. Guten Abend, Herr Schamay.
Guten Abend erst einmal. Ich habe einen folgenden Einwand zu machen. Eigentlich braucht ja die Welt, also sprich in Deutschland, erst einmal Folgendes zu machen. Deutschland hat ja ein Bundestagsmandat erteilt, und zwar für die Soldaten, die in Incirlik stationiert sind. Und der Erdogan macht jetzt momentan Folgendes, dass er die Bundestagsabgeordneten nicht mehr nach in die Türkei lässt. Und für mich ist es doch ein erster Schritt, was Deutschland machen müsste und nicht Europa, erst einmal die Soldaten, die dort stationiert sind, wieder zurückzuholen. Denn das kann ja nicht angehen, dass man hier vom Volk gewählte Abgeordnete nicht in die Türkei reingelassen werden, weil die eben halt die deutschen Soldaten besuchen wollen.
Herr Schamay, ich würde gerne mal Lale Akgün, denn die hat vorhin gesagt, man muss zwar schon klar sagen, wo es langgehen soll, aber man darf den Faden zur Türkei nicht ganz abbrechen. Frau Akgün, wären Sie dafür, was Herr Schamay sagt, die Soldaten abzuziehen?
Also ich wäre dafür, dass Frau Merkel mal klare Kante zeigt. Sie ist so von den innenpolitischen Dingen beeinflusst, nämlich wie viele Flüchtlinge kommen, wie kann die Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland die Wahlergebnisse möglicherweise beeinflussen, dass sie unter diesem Druck Dinge macht, die meiner Meinung nach unpolitisch sind. Es ist unpolitisch, einfach nur zu lächeln, wenn Abgeordnete nicht ihre Soldaten besuchen dürfen. Denn im Gegensatz zu der Türkei haben wir eine Parlamentsarmee hier. Mhm. Das Parlament darf nämlich gucken und kontrollieren, was die Armee macht. Also an den Stellen, ich erinnere nur daran, wie sie vor der Wahl im November in die Türkei geflogen ist, weil sie eben so Sorgen hatte, dass noch mehr Flüchtlinge kommen, und sich auf dieses Trönchen da gesetzt hat neben Erdogan. Diese Bilder mögen auf uns lächerlich erscheinen, aber in der Türkei konnte Erdogan sagen, wie oft ist sie schon zu mir gekommen, hat mich angefleht, das Problem für sie zu lösen. Also das war jetzt wirklich Wahlkampfhilfe für Erdogan. Und das sind politische Fehler, die Frau Merkel macht. Und sie wird damit hier das Wahlergebnis in Deutschland nicht beeinflussen, aber sie sorgt dafür, dass Erdogan fester im Sattel sitzt.
Meine Frage
an der Stelle muss sie auch mal klar der Kante zeigen, wenn es sein muss, muss sie die Soldaten zurückholen.
Gut, Herr Schamay, Sie hatten noch einen zweiten Aspekt?
Dieser Aspekt ist ja nur so, es ist ja ein Mandat, dieses Mandat muss man wieder eben halt zurückholen und für mich ist das so, das ist dieser erste Signal Richtung Türkei, dass wir in Europa, sprich die demokratischen Länder in Europa, sich das nicht gefallen lassen. Und das ist für mich dann, finde ich, eines der ersten Schritte, die man machen muss.
Herr Schamay,
das macht doch keinen Sinn, immer auf Europa zu zeigen, wo man jetzt im Grunde eine schöne Faustwand in der Hand hat.
Ja, Herr Baumgarten, gibt es etwas aus europäischer Sicht oder was die EU tun kann, was Erdogan wirklich schmerzen würde?
Oh, da muss ich jetzt echt lange überlegen. Vielleicht fällt mir das im Laufe der Sendung noch ein. Also was ich unbedingt anrate, ist auf keinen Fall schweigen und wegschauen. Und Frau Akgün hat recht. Lächeln, das ist irgendwann aufgebraucht. Ich denke, Kante zeigen ist wichtig, dranbleiben ist wichtig, mahnen ist wichtig. Ich bin auch gar kein Gegner von Eröffnung von Verhandlungskapiteln. In diesen Verhandlungen kann man sehr, sehr deutlich die Position darstellen, kann man klar machen, was sind die Kopenhagener Kriterien für einen Beitritt zur Europäischen Union. Und das können dann die entsprechenden Emissäre auch zurück nach Ankara tragen. Mhm. Ich sage reden, reden, reden. Herr Günay hat ja schon gesagt, dass der Vergleich, ich habe ja keinen Vergleich gemacht, ich habe nur gesagt, was Putin gemacht hat, dass das sehr wahrscheinlich nicht verfängt. Ich denke, es gibt ganz schlaue Leute bei uns im Außenministerium in Brüssel. Ich denke, die müssen sich wirklich überlegen, dieses Land hier, diese Türkei mit knapp 80 Millionen Menschen ist wirklich wichtig. Nicht nur wegen der Flüchtlingsfrage, auch wegen der vielen Millionen türkischstämmiger Menschen in Europa. Man muss sich viel stärker um die Türkei kümmern.
Herr Günay, wenn Herr Baumgarten ein bisschen denken muss, Frage an Sie, auch die gleiche Frage. Was würde Erdogan schmerzen? Welche Reaktion der EU Erdogan schmerzhaft sein?
Oh, da muss ich auch lange nachdenken. Ich habe auch keine wirklich einfache Antwort da parat. Ich glaube, das, was solche Menschen, die so einen Geltungswahn, also wenn wir jetzt von ihm als Person sprechen, die so einen großen Geltungswahn haben, was die am meisten stört, ist, wenn sie ignoriert werden oder nicht so ernst genommen werden, wie sie es gerne möchten. Wie man das am klügsten macht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Psychologie jetzt da so hilfreich ist. Vielleicht ist da Frau Akgün, kann da vielleicht mehr weiter.
Ich nehme den Ball auf. Ich nehme den Ball auf. Aber ich würde an der Stelle mal die Psychologie kurz zurückstellen und sagen, am Ende entscheidet es am verdammten Geld. Also wenn die Wirtschaft Sanktionen, die Herr Baumgarten eben so charmant umschrieben hat, wenn man mal das Wort ausspricht, wenn Wirtschaftssanktionen wirklich in der Türkei Erdogan das Leben schwer machen würden oder sogar irgendwie Wahlen, wenn nochmal Wahlen stattfinden sollten, ihm die Wahlen auch dann in Gefahr bringen würden, den Wahlsieg, dann wäre es sehr erfolgreich. Ich glaube, dass sein Erfolg beruht ja letztendlich, dass es den Leuten besser gegangen ist. Und dann muss man eben ihn da treffen, wo es ihn schmerzt. Ich meine, der hat sich doch nicht umsonst bei Putin entschuldigt.
Unterbreche, aber genau deswegen ist er auch autoritärer geworden, weil ihm eigentlich die Fälle davon schwimmen. Unter normalen Bedingungen, wenn er nicht mehr die autoritären Zügel anziehen würde, würde er, wie wir es ja auch schon gesehen haben, letztes Jahr die Wahlen voraussichtlich dann langsam zu verlieren beginnen. Es ist schon der Abwärtstrend da. Das heißt, er muss jetzt die Züge anziehen. So. Die Frage ist, wie man mit solchen autoritären Tendenzen umgeht. Und da ist er ja leider nicht allein. Wir sehen ja auch ähnliche Entwicklungen in Staaten auf dem Balkan.
Jetzt meldet sich der Moderator mal wieder zu Wort, denn der hat eine Mail bekommen von Clemens Holler. Er schreibt, Erdogan ist gemein, schafft es egal, was es kostet und wer dabei drauf geht, die Welt, besonders Europa und im Besonderen Deutschland und speziell Frau Merkel, gelinde gesagt, an der Nase rumzuführen. Dieses Zitat hat uns veranlasst, Herrn Holler anzurufen. Guten Abend, Herr Holler. Hallo, sind Sie da, Herr Holler?
Ich bin da, hören Sie mich?
Ich höre Sie gut. Ich habe Sie gerade zitiert, nämlich, dass Herr Erdogan es schafft, speziell Frau Merkel an der Nase herumzuführen. Wie meinen Sie das?
Ja, ich meine jetzt mal Folgendes, was haben denn wirklich die ganzen Flüchtlingsdeals, die da gemacht worden sind, effektiv gebracht? Das ist meine eine Frage. Und die andere, das ist eine Bemerkung, und zwar sollten doch mal einige Bundestagsabgeordnete mal schauen, wo unser Geld bleibt in der Türkei bei den Flüchtlingen.
Das ist ganz gut.
Also ich komme ja oft im Südirak, im Irak und bin dann auch ab und zu mal in Diyarbakır oder so. Und dann, Leute dort unterdrückt werden, das wird in Deutschland absolut ignoriert. Und das finde ich einfach, das geht nicht. Da muss man sich wirklich mehr für einsetzen, für die Kurden. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich schon vor 40 Jahren mit den Kurden zusammen und der Jungen Union und anderen politischen Parteien in Bonn demonstriert habe für die Gleichberechtigung der Kurden, gegen die Unterdrückung durch das Militär der Türkei. Und das hat sich im Grunde genommen in diesen 40 Jahren gravierend nichts geändert. Und deswegen ist auch die PKK keine Terrororganisation. Weil sie ist ja im Grunde genommen entstanden, um die Kurden im Grunde genommen zu schützen vor dem Militär.
Herr Holler, ich würde Sie gerne ein bisschen zurückspulen, nämlich auf Ihren ersten Punkt, nämlich der Flüchtlingspolitik. Und Ihre Frage war, was hat das eigentlich gebracht? Herr Baumgarten, ist die Türkei für uns oder für die Flüchtlingspolitik nach wie vor wichtig und war das, was Angela Merkel geplant hat und auch verabredet hat, ist das erfolgreich?
Also ich würde gerne darauf eingehen, was mit dem Geld passiert und danach noch auf das, was Sie noch hinzugefügt haben. Dieses Geld, soweit ich das mitkriege, wird sehr sinnvoll angewandt. Diese 3 Milliarden und vielleicht kommen nochmal 3 Milliarden dazu. Es gibt eine ganze Menge inzwischen deutscher, österreichischer, europäischer Nichtregierungsorganisationen, ob das jetzt die Welthungerhilfe ist oder Caritas International oder Miseri oder wie sie alle heißen, die alle aktiv sind. Und das Tolle an diesen Organisationen ist, die unterliegen einer ziemlich genauen Aufsicht, einer ziemlich genauen Kontrolle. Und ich habe viel über diese Organisation berichtet, weil ich immer wieder aufzeigen will, dass dieses Geld der Europäischen Union und aus Deutschland, dass dieses Geld wirklich sinnvoll hier eingesetzt wird. Es gibt ganz gravierende Versuche der türkischen Seite, zum Beispiel die Kontrolle über diese Gelder zu bekommen. Und das funktioniert nicht. Es gibt ECHO, das ist die Hilfsorganisation, wenn Sie so wollen, der Europäischen Union. Die verteilen Gelder und die verteilen die Gelder aber an die NGOs, an die Nichtregierungsorganisationen. Und die haben sehr, sehr genaue, präzise und zum Teil auch familienzugeschnittene Projekte vor Ort. Einem relativ geringen Verwaltungsaufwand.
Kann es sein, dass das, was wir zurzeit erleben, nämlich Erdogan auf der einen Seite und die EU auf der anderen Seite, dass das zulasten der Flüchtlinge gehen kann?
Also diese Leistungen, über die ich spreche, diese 3 Milliarden und vielleicht kommen noch mal 3 dazu, das ist auf jeden Fall endlich mal etwas, was die Europäische Union tut für diese Flüchtlinge. Mhm. Wir haben seit 2011 eine humanitäre Katastrophe hier in dem Gebiet. Die Türkei hat inzwischen, ich weiß es nicht genau, wie viele es sind, weil die Zahlen werden immer weiter nach oben geschraubt, also mal mindestens 2,5 Millionen Syrer im Land und noch einige 100.000 Iraker, Iraner, Afghanen und was weiß ich was noch alles. Und es war allerhöchste Zeit, dass die Europäische Union sich dieser gigantischen Herausforderung stellt. Und zumindest das auf dem humanitären Feld hat dieser Flüchtlingspakt bewirkt.
Kann es denn sein, dass Erdogan sagt, ich schicke weiter Flüchtlinge nach Griechenland, wenn die EU sich nicht so verhält, wie ich das möchte, dass er die Flüchtlinge sozusagen als Erpressungsmaterial benutzt?
Also wenn Sie wollen, dann spiele ich Ihnen wieder einen Schmankerl ein, genau zu dieser Frage, hören Sie zu.
Edirne'den insanları otobüslere bindirdik, tekrar geri çevirdik. Ama bu bir olur, iki olur. Ondan sonra da kusura bakmayın, biz de kapıları açarız. Hadi hayırlı yolculuklar deriz.
Ja, die Übersetzung. In der Vergangenheit haben wir die Menschen vor den Toren Europas aufgehalten, in Edirne. Das ist nahe der Grenze von Griechenland und Bulgarien. In Edirne haben wir deren Busse angehalten. Das passiert noch 1-2 Mal. Dann öffnen wir unsere Tore und wünschen ihnen eine gute Reise. Also diese Drohung, dass Herr Erdogan irgendwann den Flüchtlingsdeal platzen lässt, die ist immer wieder von ihm wiederholt worden, die steht im Raum. Mhm. Also die ist auch eine Frage, wie geht die Europäische Union damit um? Sichert sie die eigenen Grenzen besser? Kann sie die eigenen Grenzen besser sichern? Schaffen Aber sie mehr Schiffe in die Ägäis?
Ich muss hier auch einwerfen, dass die Europäische Union teilweise ja auch säumig ist, wenn es darum geht, nämlich nach dem Flüchtlingsdeal Flüchtlinge über legale Wege in Europa aufzunehmen und auf europäische Staaten zu verteilen. Also da ist man weit hinter den Zahlen, die man eigentlich ausgemacht hat.
Herr Günner, wir wollen heute Abend nicht die Flüchtlingspolitik debattieren.
Nein, aber
das, aus österreichischer Sicht kann ich das gut verstehen. Aber
aber einen Punkt muss ich sagen, ich glaube, wir haben vollkommen recht, die Türkei zu kritisieren und die Regierung Erdogan, aber es ist nicht so, dass auf der anderen Seite alles korrekt wäre.
Also na, gar
das
nicht.
Muss man schon machen dazwischen.
Das ist das meiste nicht korrekt, gar nicht. Ich meine nur der Aspekt, dass humanitäre Hilfe endlich fließt und geleistet wird, der ist korrekt, endlich.
Gut,
Akim, das, ja, sicher.
Unser Hörer heißt Akim Aytac aus Hamburg. Guten Abend, Herr Aytac.
Ja, guten Abend. Ich möchte nur sagen, dass es jetzt schon über ein Jahr geht, dass in deutschen Medien nur über die türkische Politik negativ berichtet wird, dass über Erdogan, Diktator und Despot und all solche Sachen werden gesagt, was eigentlich gar nicht stimmt. Ne? Ein Diktator würde nicht, wenn mehrere Sender in der Türkei über ihn von morgens bis abends Geschichten erzählen oder über ihn, wie sagt man, fluchen, ne? Das würde in einem Land, wo ein Diktator herrscht, gar nicht geben. Mhm. Und wenn ich hier im Lande vor 12, 13 Jahren die Leute hier in Deutschland, die Bevölkerung, deutsche Bevölkerung, wenn ich die gefragt hätte, wie heißt der Präsident in der Türkei, das hätte mir keiner beantworten können. Aber irgendwie in 12 Jahren hat sich in der Türkei viel verändert, zum Positiven, sehr viel. Und seitdem irgendwie sind die Leute aufmerksam drauf geworden. Also das Volk hier, wenn man die meisten fragt, wenn ich die Leute auf der Arbeit frage, was die über Erdogan denken, ja, Diktatur, dies, das. Also sie sagen nur das, was die Medien wieder hergeben.
Herr Aytac, was schätzen Sie denn an Erdogan?
Also ich schätze, dass er das Land in 12 Jahren so weiterentwickelt hat, dass es eigentlich unfassbar ist, was er da gemacht hat, seine Regierung.
Was sagen Sie zu den Verhaftungen und den Entlassungen?
Also Verhaftungen werden auch hier in Deutschland durchgeführt, ne? Und Entlassungen werden auch hier gemacht. Aber hier wird das in den Medien immer klein geredet. Also wenn ich mich mal an die Gezi Park erinnere, wie das hier in den Medien dargestellt war. Und als dann da in der Schanze hier bei uns in Hamburg was los war, hat man hier in deutschen Medien gar nichts darüber gehört.
Herr Aytac, ich würde gerne mal unseren Korrespondenten, das ist die journalistische Brille in dieser Sendung, fragen. Herr Baumgarten, ist dieser Vergleich zulässig?
Ich weiß nicht, was in Hamburg los war. Mhm. Ich weiß, was wir hier über Gezi berichtet haben. Und ich weiß, dass wir hier aus unserem Studio heraus das Wort Diktator nicht in den Mund nehmen. Also ich tue es nicht und ich weiß, dass mein Kollege Thomas Bohrmann das auch nicht tut. Mhm. Ich sage, dass wir in Richtung autoritäre Strukturen gehen. Ich sage, dass er sich zu einem Autokraten entwickelt und wir können das ausdiskutieren, wenn es die ganze Nacht dauert. Also ich habe dafür richtig gute Belege. Ich spiele ja nicht ohne Grund hier mal Original Erdogan ein. Ja. Das, was ich einspiele, ist da und es existieren noch ganz andere Aussagen. Zum Beispiel die Aussage, die Europäische Union unterstützt die PKK und all solche Dinge. Das sind Ausdrücke und das sind Sätze von Herrn Erdogan.
Herr Güney, hat Herr Aytac womöglich ein bisschen recht, dass wir eine gewisse Konditionierung, ein gewisses Bild von Erdogan haben und dieses ist erstmal, wird für gültig erklärt?
Also ich glaube, er trägt ja selbst genug dazu bei, wenn man das kritisch beobachtet, wie eben Demokratie oder demokratische Werte ignoriert werden, ausgehöhlt werden, vor allem auch die Verbalsprache, die er verwendet, wie er politische Gegner diffamiert und auch klein darstellt und sich lustig über sie macht. Das sind alles Dinge, die mit einem demokratischen Geist schwer einhergehen. Das zeugt für einen durch und durch Populismus, der noch dazu, und das macht das Ganze sehr gefährlich, wahnsinnig pragmatisch ist. Also auf einer Seite Frieden mit den Kurden und ein halbes Jahr danach der größte Wortführer gegen die PKK. Dabei war er ja derjenige, der sich mit der PKK hingesetzt hat, einmal für die EU, einmal gegen die EU, einmal mit Amerika, einmal gegen Amerika, einmal mit Putin, einmal gegen Putin. Und die Leute machen das mit. Das ist ja das Interessante, weil er es mit einer Rhetorik und mit einem Narrativ verbindet, das für auch viele Menschen verständlich ist. Und er zeichnet ein Bild der Türkei, das im Wesentlichen nicht stimmt, als eine aufstrebende Weltmacht, die nicht mehr aufzuhalten ist, beziehungsweise alles, was passiert, ist passiert nur, weil die anderen es nicht wollen, dass die Türkei aufsteigt. Es ist ja bei den Gezi-Protesten gesagt worden, dass die deutsche Bundesregierung dahinter steht, weil der Flughafen so groß ist, dass Frankfurt irgendwie in Konkurrenz kommt.
Frau Akin, ich würde Sie mal in Ihrer Rolle als Psychologin ansprechen, wenn Sie den Hörer eben gehört haben, der gesagt hat, Erdogan wird in den deutschen Medien meistens negativ dargestellt. Ist das für Sie aus psychologischer Sicht nachvollziehbar, dass man dann sagt, ich möchte meinen Präsidenten schützen?
Ja, es ist ja so eine Art Identifikation mit Erdogan da. Er ist ja so eine Führerfigur und für die Menschen hier ganz wichtig. Und interessanterweise, und da muss ich sagen, hat das vielleicht auch mit der Geschichte Deutschlands eben als junges Einwanderungsland was zu tun. Deutschland hat ja all die Jahrzehnte immer die Menschen als Gäste betrachtet, sodass keine Identifikation mit den Führerfiguren oder mit den Figuren überhaupt hier passieren konnte. Das heißt, die meisten Migranten identifizieren sich nicht mit Deutschland, sondern sie leben immer noch mit der Türkei. Ich meine, bei aller Sympathie, Herr Bormann, Sie haben mich auch die ganze Zeit nach meinem Volk gefragt. Ich lebe
seit über 55 Jahren
in diesem Land. 55 Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie 55 Jahre alt sind. Vielleicht lebe ich schon länger als Sie. Und unter diesen Bedingungen sollte man noch mal wirklich auch mal da dieses Wording mal sich ein bisschen...
Ich nehme das zurück und beschränke mich auf Ihre Wurzeln.
Ja, mir ist es ganz wichtig, klar zu machen, woher diese Identifikation auch mit der Türkei kommt. Ich habe mal gesagt, vor Jahren, als Erdogan sich in der Lanxess Arena in Köln hingestellt hat, ich bin euer Ministerpräsident, euer Vater, habe ich gesagt, ich würde mal wünschen, dass Frau Merkel sich hinstellt und sagt, ich bin euer Vater. Ich möchte Sie mal an eine Sache erinnern. Johannes Rau mal vor Jahren, als er gewählt worden ist, gesagt hat, ich bin der Präsident aller in Deutschland lebenden Menschen, hat sich die CSU furchtbar aufgeregt, dass er der Präsident der Ausländer sein wollte. Also mit so einer Politik werden wir hier in diesem Land immer eine fünfte Kolonnen haben.
Herr Baumgartner hat gesagt, geht nicht. Merkel kann sich nicht hinstellen und sagen, ich bin der Vater oder der Mutter der Nation. Das funktioniert nicht, Herr Baumgarten?
Nein, das war
jetzt natürlich auch nur symbolisch gemeint.
Gut.
Ich will ja keine Mama haben. Ich brauche keine Mama.
So. Sie wird doch als die Mutter der Nation schon bezeichnet.
Jetzt hat die Psychologin gesagt, ich brauche keine Mama. Da machen wir jetzt einen Punkt. Und Veda Isik aus Bremen, guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüße die Runde.
Ja. Sie haben das Wort.
Ja, auch mir ist das in der letzten Zeit mehr aufgefallen, dass überall in den Medien die Türkei so präsent ist und überhaupt Erdogan. Wenn ich mir das vorstelle, ich bin 42 Jahre alt, geboren in Bremen. Vor 15 Jahren war die Türkei nirgendwo in den Medien so präsent, wie es heute geschieht und ganz besonders in den letzten Jahren, da frage ich mich doch, welchen Hintergrund hat das?
Das kann, glaube ich, Herr Baumgarten klar beantworten, denn es gibt journalistische Kriterien, was nachrichtlich wichtig ist und was in die Nachrichten gehört, Herr Baumgarten.
Ja, aber warum war es denn halt eben vor der Zeit von Erdogan nicht wichtig?
Herr Baumgarten, was ist passiert?
Weil die Türkei einfach in den letzten Jahren viel wichtiger geworden ist. Wir haben das ja auch immer wieder lobend hervorgehoben. Das machen wir hier in unserem ARD-Hörfunkstudio. Wir würdigen ja auch die Fortschritte. Das wurde auch in dieser Runde schon angesprochen. Wir würdigen ja auch, dass es seit der Regierungsübernahme durch die AKP wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat, dass das Bruttosozialprodukt sich vervierfacht hat, dass das Durchschnittseinkommen sich verdrei- bis vierfacht hat. Das würdigen wir doch auch. Es ist ja nicht so, dass wir immer noch eine Türkei haben der 60er oder der 70er Jahre, die immer nur Arbeitskräfte exportiert. Die Türkei ist heute zu einem der größten, wenn nicht der größte Bildschirmhersteller in ganz Europa geworden. Die Türkei verkauft Autos, die hat eine Produktion von Lastwagen, von Personenwagen. Die Türkei ist eine große Nummer und deswegen ist die Türkei so präsent und die Türkei ist geostrategisch wahnsinnig wichtig, als ein Land zwischen Orient und Okzident. Nicht nur wegen der Flüchtlinge. Wir haben den sogenannten arabischen Frühling angesprochen. Wir haben jahrelang darüber berichtet, in den Jahren 2011 und 12 kann die Türkei ein Modell sein für Ägypten, für Tunesien und Libyen. Die Türkei ist einfach wichtig geworden.
Wir reden heute Abend über die Frage, wir haben das betitelt mit Wohin steuert die Türkei? Frau Akgün, haben Sie eine Fantasie, wohin dieses Land steuert?
Also wenn ich Albträume habe, steuert sie in eine Diktatur von Erdogan über die nächsten Jahre. Und wenn der Albtraum sich die nächste Nacht fortsetzt, dann wird sein Schwiegersohn oder seine Tochter von ihm die Macht erben. Und wenn ich dann gute Träume habe, dann sehe ich eben die gut ausgebildeten, demokratischen, jungen Menschen sich doch noch aufbäumen gegen eine Diktatur. Und Erdogan wird so abgewählt, wie ich es mir als Demokratin wünsche, nämlich durch Wahlen.
Herr Güney, was meinen Sie, wohin steuert diese Türkei? Präzise gefragt, wo glauben Sie, wo steht dieses Land in 5 bis 10 Jahren?
Oder also im Moment, aus der heutigen Perspektive, sieht die Entwicklung nicht gut aus. Das, was wir sehen können, ist fast ein faschistoides, eine Entwicklung, wo eben auch die Volksmassen sozusagen mobilisiert werden im Namen der Macht. Und das macht Angst, weil es auch zu Lynchjustiz und Ähnlichem führen kann. Ich hoffe sehr, dass nicht aus die heutige Perspektive dann sich durchsetzt, weil viele Dinge unvorsehbar sind. Das war auch so, dass wir die Wahl am 7. Juni letztes Jahr nicht vorhersehen konnten und nicht erwartet haben, dass die AKP nun doch auch die Mehrheit verlieren könnte. Ich glaube, dass noch viele Elemente und Faktoren sind, die wir jetzt nicht mitdenken können. Und ich vertraue auch, wie Frau Akgün, sehr stark auf eine doch sehr starke Zivilgesellschaft, die nicht mit einem Schlag verschwindet.
Reinhard Baumgarten, was meinen Sie? Wohin steuert die Türkei?
Wir müssen in der Diskussion auch einfach das Umfeld berücksichtigen. Wir reden ja nicht über Portugal am westlichen Ende der Europäischen Union mit genau einem Nachbarn. Wir reden über ein Land, das umgeben ist von Krisenstaaten, von Kriegsländern. Und diese Probleme, die die Türkei hat, die letztlich auch auf die Europäische Union überschwappen, der Wahnsinnskrieg da in Syrien, die Unruhe im Irak und die vielen Flüchtlinge, die aus Afghanistan kommen, das muss man alles berücksichtigen. Und man kann die Türkei jetzt nicht nur einfach als staatliche Entität, als ein Staat in sich sehen, sondern es gibt ja hier auch unglaublich viele offene Grenzen. Die Türkei hat ja mit allen möglichen Staaten Visa-Verabredungen getroffen. Die Leute können rein, ohne dass sie sich groß kümmern müssen. Das heißt, hier kommt auch einfach, bedingt durch die Kriege, bedingt durch die wirtschaftlichen Nöte vieler Menschen, hier kommt ein unglaublich großes Krisenpotenzial schon rein. Und dann haben wir ja innere Probleme, die ja Herr Güney vorhin angesprochen hat mit den Spannungen. Und hier ist die schlimmste schwerende Wunde ist der Kurdenkonflikt. Der hätte gelöst werden können, wenn Herr Erdogan eine andere psychologische Struktur hätte und kompromissfähig wäre, konsensfähig wäre, was er nicht ist, sondern wirklich sich nur und sein gesamtes Schicksal nur der Macht verschrieben hat und der Selbsterhaltung.
Sie hören, da ist die Musik, das ist unser Schlusspunkt. Vielen Dank, Frau Akgün, vielen Dank, Herr Güney und vielen Dank, Herr Baumgarten, für diese interessante und manchmal auch heitere Runde. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und
Wiederhören. Dankeschön.
Ja, bitteschön. Ja, ebenso. Dankeschön. Tschüss. Nach Wien. Ich sage Ihnen gleich, was wir morgen machen. Oh, noch doch die Musik noch ein bisschen da. Machen wir mal hoch. Ja. So, jetzt haben Sie ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Übrigens die Sendung dieses Themen, die Redaktion dieses Themenabends hatte Petra Lehnert. Und morgen reden wir über, ja, wenn Sie so wollen, über Paris, über Nizza und seit gestern auch über Würzburg. Wir wollen nicht über die Fälle reden, sondern wir fragen Angst vor Terror. Verändert die Gewalt unser Leben? Verändert das unser Denken, unser Fühlen, unser Miteinander? Darüber reden wir morgen. Ab 20.30 Uhr können Sie uns anrufen. Oder wenn Ihnen was einfällt, ndr.de/redezeit, dann schreiben Sie uns gleich. Verändert die Gewalt unser Leben? Das ist die Frage morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Und wie immer, bis bald, einen schönen Abend und tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.